Willkommen zum Paperless Pioneers Podcast, dem Podcast für alle Pioniere des papierlosen Büros und die, die es noch werden wollen. Spare dir Zeit und Ärger beim eigenen Experimentieren. Das hat dein Gastgeber André bereits für dich getan. Also lehn dich einfach zurück und genieße die Show.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Quertalk-Episode für den Monat März. Nachdem wir ja Januar-Februar von unserem geliebten Podcast Papst Gordon Schönwälder gechallenged worden sind, bleiben wir natürlich der Linie treu. Und schön, Enrico, dass du heute wieder dabei bist.
Ja, hallo André, hallo liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Ja, ich freue mich, wir haben den 28. März für den Aufnahmetag auserkoren. Ja, kurz vor knapp mal wieder, ne?
Ja, die Aufnahme kommt selber erst am 31. raus, weil morgen kommt ja die reguläre Episode raus.
Da sind wir gar nicht so knapp, ne? Sondern wir hatten ja auch schon Tage, da sind wir irgendwie am 30. spät nachts noch losgestürmt, um es auf dem 31. zu packen. Da haben wir richtig Bock auf diesmal.
Das war, glaube ich, zu Weihnachten oder Silvester irgendwann. Die haben noch mal so eine Silvester-Episode gemacht und nur irgendwie kurz vorher hochgeladen habe.
Stimmt, ja. Ja, nee, macht ja auch wenig Sinn, ne? Wenn wir über den Monat März sprechen wollen, da können wir ja nicht am 1. März rauskommen mit dem. Das geht nicht.
Das stimmt. Ja, Enrico, unsere Themen heute, wir sind hier bestens vorbereitet.
Oh, pickepacke voll sind wir, Mann.
Diese Episode könnte ein bisschen länger dauern, aber man kann ja im Gegensatz zum normalen Radio hier beim Radio on Demand quasi mal Pause drücken und dann später weiterhören. Erstmal schön, dass du, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, dabei bist. Mir fällt mal gerade ein, ich glaube, ich sage seit irgendwie 130 Episoden immer, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin. Was ist da eigentlich richtig?
Ja, mein Lieber, du hörst ja immer an meiner Begrüßung. Ich nenne die Damen immer zuerst.
Ah, okay. Gut, okay, ich dachte, es gibt ja jetzt so dieses, ne?
Damit gleicht sich das am Ende aus, das ist ja okay. Ja.
Okay, na gut,
wichtig ist, dass wir alle, die Geräte eingeschaltet haben, eben auch begrüßen.
So, ja, ne? Genau. So, Enrico, was gibt's denn Neues bei dir?
Boah, verrückt. Womit fangen wir denn an? Wir fangen einfach mit dem Heidelberger Wandsturz an. Der Heidelberger Wandsturz wird in die Geschichte eingehen. Als der Tag, habe ich mir gerade ausgedacht. Heidelberger Wandsturz heißt, ich habe zu Hause so ein kleines Metallköpfchen gehabt. Da klebte per Magnet mein iPhone an der Wand zum Aufladen, weil es, wenn es da immer rumliegt, dann dachte ich, ja, kann es mal eben schneller von der Konsole rutschen. Deshalb habe ich mir so einen magnetischen Fuß daran geklebt mit einem guten, gutes doppelseitiges Klebeband. So gut war das nicht, weil hat sich in der Nacht gelöst. Und ich habe das lange
Kabel. Dann kam der Heidelberger Wandsturz.
Genau, habe das lange Kabel dran gehabt, iPhone mit dem Display auf dem Boden. Da fand ich es dann am Morgen, als ich aufgestanden bin, bin ich so drüber gestolpert und dachte mir, schön, iPhone tot.
Hast du CSI Heidelberg angerufen?
Hätte ich machen können, ja. Nee, also komplett Display kaputt, Spider-Man-App hat sich alleine geladen und dann dachte ich mir, renne ich jetzt irgendwie zu Weihnachten noch und lasse mein Display für 200 € irgendwie neu machen. Den ganzen Spaß hatte ich ja, als wir damals nach Spanien geflogen sind, schon 2 Tage vorher. Da war das Gleiche passiert. Da habe ich dann die 200 € in die Hand genommen. Diesmal habe ich gesagt, so, nö, mache ich nicht. Ich habe mir noch ein zweites Telefon, das war mein Key One von BlackBerry. Mhm. Du erinnerst dich, das mit den Tasten?
Ja.
Genau. Und
das, damit man Feuer machen kann, ne?
Ja, genau. Ja, da kannst du Leute mit erschlagen, kannst du Schweine mit grillen.
Dosen öffnen, alles.
Das kann alles. Ja. Nur so richtig arbeiten kann es auf Dauer nicht, weil das dann doch schon ziemlich ermüdend. Ich war da anfangs doch sehr überzeugt und angetan, mal wieder ein Telefon mit Tasten in der Hand zu haben, aber habe dann echt mitbekommen, so lange Texte am Telefon schreiben geht mit so Swipe-Keyboards eigentlich besser, so Onscreen Keyboards als damit im Tasten.
Ich mache ja nur Spracheingabe.
Ja. Das kenne ich zur Genüge, deine Spracheingaben. Da brauche ich dann regelmäßig einen Duden und Gehirnschmalz, um rauszufinden, was du sagen wolltest.
Deutsch, André, Deutsch.
Genau. So mit Zwischenschaltung, Siri, Spracherkennung. Nee, und dann bin ich bis Anfang März jetzt mit dem Key One so durch meinen Arbeitsalltag gegangen. Und hatte dann die Möglichkeit, meinen Telefonvertrag zu verlängern. Der hat dann gleich auch ordentlich Gigabyte mitgebracht. Also die haben mich mehr als verdoppelt von 25 auf 60 Gigabyte. Haben mir den Preis halbiert. Fand ich einen guten Deal. Ja, die tun alles, um dich zu halten. Ja, der Trick ist halt einfach mal Kündigung reinschicken und dann hast du 2 Stunden später gleich die Kündigerrückgewinnung am Apparat. Und die haben dann gute Pakete im Angebot. Und da dachte ich mir so, 60 Gigabyte für einen halben Preis. Ja, ich bin da jetzt bei 25 Euro im Monat. Das kann man mal machen, ja. So. Und da hatte ich halt Kohle übrig, ne? Also ich war so gewohnt. Ich habe jetzt 2 Telefonverträge laufen über meinen Anbieter. Den einen für meine herzallerliebste Lena. Und einen für mich. Und dann hatte ich halt irgendwie so ein Geldloch. Ne? Ich habe da mal fix eingeplant, so 98 Euro pro Monat für die Vertragskosten. Und dann war da jetzt so eine Riesenlücke auf einmal. Und dachte ich, gut, so ein Samsung Note 9 zeckt mich irgendwie die ganze Zeit schon. Finde ich mega interessant. Würde ich gerne mitarbeiten, habe ich dann direkt bestellt. Schön in Blau mit einem gelben Stift. Sieht super stylisch aus und ist echt ein mega Gerät. Also ich habe es jetzt seit Anfang März in der Hand, bin jeden Tag da am Arbeiten, habe da phasenweise jetzt mein MacBook zu Hause gelassen und mein iPad zu Hause gelassen und bin nur mit dem DeX-Adapter und dem Telefon zur Arbeit gegangen, HDMI-Kabel in der linken Hosentasche und ja, Mäuse und Tastaturen haben wir im Büro genug, die kann ich mir einfach aus dem Schrank nehmen und da anschließen und dann packe ich meine DeX-Maschine an den nächsten Bildschirm mit HDMI-Anschluss und habe einen vollwertigen Computer. Ja, so easy ist das. Ja, das ist ja so mein lang gehegter Wunsch gewesen, daher zu gehen und zu sagen, mein Telefon ist auch mein Computer und kann auch Handschrift und kann so viele andere Sachen, die man eigentlich so über verschiedene Geräte zerteilt, dass ich da jetzt, ich glaube, ich habe mein Lieblingstelefon gefunden, André.
Ja, also wer uns beide schon seit einigen Jahren verfolgt, weiß ja, ich bin ja so der, ich bleib dann bei den Wurzeln gerne. Ne? Du bist ja, also ich probiere weniger neue Hardware aus, außer jetzt das Surface war mal das Neueste, was ich ausprobiert habe. Zumindest was das Arbeitsgerät am Ende angeht. Ne? Ich bin da immer in der Mac oder in der Windows-Welt verhaftet. Ich hatte noch nie in meinem Leben Android. Ich hatte von Nokia bin ich direkt quasi gewechselt auf ein iPhone, nachdem ich damals genug gespart
habe. Wow, vom Gummistiefel zum Apfel.
Da musste ich Jahre für sparen, tatsächlich. Okay. Aber ich war damals so überzeugt, als mir damals das iPhone jemand in der Hand gedrückt hat und ich hatte da dieses große Ding in der Hand und hatte daneben mein 4-Zeilen Nokia und habe dann so gedacht, so, wie geht das jetzt? Und da sagte der, Marvin hieß ja noch zu mir, hör mal, wie würdest du es denn machen? Ich sehe wie, ja, was würdest du denn jetzt machen? Tja, ich würde dann mal auf den Knopf drücken. Ja, dann drück doch mal drauf. Schwupps, war das Display da. Ne?
Ja,
also so, ich sag mal, eine kindgerechte Einführung, wovon ich begeistert war. Und ich muss sagen, ich habe mit Android nur im Familienkreis ganz viele Kontakte eben, die dann immer ihr Android-Gerät wechseln und dann irgendwie noch ihre Kontakte über Google und SD-Karte und Bilder und kannst du mir mal helfen? Und die Hälfte ist hier, die Hälfte ist da. Also da muss ich echt sagen, da bin ich froh, weil ich da der iPhone-Wechsel zum neuen Telefon ist immer recht simpel und recht nicht stressbelastend, zumindest für mich nicht gewesen.
Mhm.
Und trotzdem, ich finde viele Android-Dinger gut, keine Frage. Da gibt es Dinge, die gibt es nicht. Aber im Endeffekt ist egal, ob du Wiener Schnitzel oder ob du Jägerschnitzel isst. Hauptsache, du kommst damit selber klar.
Ja, du musst ja gut arbeiten können. Ne? Also der Wechsel war recht einfach. Da hat Samsung echt mitgedacht. Die liefern ja so ein Kabel und so einen Adapter mit.
Mhm.
Und das ist USB-C auf Normal-USB, dann gibt es diesen Adapter Normal-USB auf wieder USB-C, sodass du 2 USB-C-Anschlüsse hast. Den einen steckst du in deinen Samsung rein, den anderen ins iPhone. Mhm. Dafür brauchte ich noch nicht mal ein Display, also beziehungsweise das kaputte Display genügte da tatsächlich, sodass ich alles, was im iPhone gespeichert war, direkt rausziehen konnte. Hab dann entdeckt, dass ich aber auch, wie sagt man so schön, over the air, OTA, direkt von iCloud meine Informationen auch auf Samsung ziehen kann.
Die haben doch irgendwie seit Ewigkeiten so eine App, ne? Wechsel nach Apple oder Wechsel.
Genau, ja, Smart Switch heißt es, ganz genau. Ja. Und der zieht halt alles runter, was du an Informationen da hast, ordnet es dann ungefähr so zu, wie es halt in der Samsung-Welt drin ist. Aber grundsätzlich so mit Telefonnummern und so weiter,
Da sind wir mal vorsichtig. Ist ja nicht die Samsung-Welt, das ist ja nur, dass die Hardware mit vielleicht ein bisschen verändertes Betriebssystem.
Naja, sie haben tatsächlich sogar einen eigenen App Store. Also Samsung geht daher und sagt wirklich, wir machen eine Samsung-Welt, wir haben eigene Apps, wir arbeiten zwar mit Android, haben aber tatsächlich so ein bisschen unsere eigene Welt. Also es gibt auch wie bei Apple den iCloud-Account, hast du bei Samsung den Samsung-Account und auch als Backup und kannst dafür recht günstig Geld. Also ich zahle bei Apple für meinen Terabyte Speicher aktuell, weiß ich gar nicht, 9 Euro. 200 Gigabyte kosten da, glaube ich, irgendwie 3. Und bei Samsung ist maximal 200 Gigabyte Cloud-Speicher, aber auch irgendwie für 1,99 € oder so. Also geht alles, ja. Kann man schon mal machen. Und dann habe ich ja noch diverse andere Cloud-Services, die ich nutzen kann. Also Google ist da natürlich immer ein großer Spieler gewesen für mich.
Aber ich mache da mal einen Einwurf, weil der wichtigste Punkt ist, du hast gesagt, es ist runtergefallen, ist kaputt.
Ja, kaputt.
es erinnert mich an ein Buch namens Quality Land. Da gab es einen Militärroboter. Der hat auch immer nur kaputt
gesagt. Ja, das stimmt. Der hat dann wirklich nur noch kaputt
gesagt. Und dann ist doch normalerweise, sieht man dann immer bei Facebook, hey, mein Handy ist kaputt, ich bin nur noch über Facebook erreichbar.
Ja, kann ich absolut nicht nachvollziehen.
Also da die Daten ja, deine Kontakte alle irgendwo liegen und nicht mehr wie früher üblich da, ich habe da früher auch bei Nokia-Wechsel auf einem neuen Gerät Kontakte verloren, weil die nicht auf der SIM-Karte, sondern halb auf dem Gerät irgendwie hingen.
Ja, aber wir leben ja im 21. Jahrhundert. Ich meine, die sind ja alle miteinander verbunden. Du hast deine Kontakte, haben die meisten Leute irgendwie bei Google noch mit rumliegen, ja, wenn sie Google nutzen. Bei iCloud lässt sich das halt gut portieren, gar kein Problem. Ja. Also die Schnittstellen sind ja alle da. Also dass da jetzt irgendjemand sagt so, hey, ich habe alle meine Telefonnummern verloren, weiß ich nicht, ob die gleich auch den Google-Server, wo sie Zeug drauf liegen haben, mit verloren haben, beziehungsweise ihren iCloud-Server. Ich habe tatsächlich...
Oder sie wehren sich dagegen, haben gesagt, ich möchte keine Synchronisation damit. Ist ja auch
genau okay. Ich hatte kürzlich eine Kollegin, die kam zu mir und sagt so, ja, mein Telefon ist kaputt und alle meine Kontakte sind da drauf. Und dann sage ich, naja, dann gehst du einfach mit deinem neuen iPhone her und sagst, wiederherstellen aus iCloud. Und dann ist alles wieder da, so wie vorher. Ach so. So, dann denke ich mir, du kannst doch ein iPhone gar nicht in Betrieb nehmen ohne Account, ja. So, aber die hat dann tatsächlich irgendwie, ist bei diesen 5 Gigabyte stecken geblieben, hat irgendwie die Synchronisation nicht eingerichtet und dann war, ja, ne? Hallo Facebook, ich habe alle Nummern weg, schickt mir die mal bitte zu.
Okay.
Ja. Nee, aber echt ein geiles Gerät. Ich habe ja viel mit Datenbanken und Angeboten und muss immer irgendwie copy-pasten. Mit dem Note und dem S-Pen, da liefert ja so einen schönen kleinen Stift mit dazu, ne? Und dieser S-Pen lässt mich auf einer Webseite oder auf einem Angebot, auf einem PDF oder sonst irgendwie, einfach mit so einem Zirkeltool den Text auswählen oder als Quadrat, je nachdem, wie ich es gerade brauche. Dann kann ich drauf tippen auf den Screenshot, Text extrahieren und dann zieht der aus dem Bild, was ich quasi gescreenshottet habe, die Buchstaben raus und macht den Text.
Ich hab dich geblitzt.
Ja, ohne Mist, der Stift, der hat hier oben, ich weiß nicht, ob du es hören kannst, sag mir mal, ob du es hören kannst.
Ja, wie ein Kugelschreiber.
Genau, der hat oben so einen kleinen Knopf, ja, und dann sieht er tatsächlich aus wie so ein Blitzdings. Schauen Sie bitte hierher, klick, klick. Nee, warte, wo war ich? Achso, das heißt, ich mache einen Screenshot von der...
Du hast gescreenshottet.
Genau, ich screenshotte mir den Text, ich wähle den aus und dann sage ich Text extrahieren und dann macht er mir Maschinentext aus, den kann ich überall mit reinpacken. Ja, ist besonders gut, wenn du halt irgendwie mit Verträgen arbeitest und hierbei noch eine Sektion brauchst aus einem anderen Vertrag, dann lässt sich das relativ schnell machen, gerade wenn der irgendwie nur als PDF vorliegt.
Tacheles-Keule, wie teuer ist das Ding?
Nö. Aua, der kostet 9,99 € in der Version, wie ich ihn habe. Den kann man auch teurer kaufen.
Nein, der Samsung Galaxy Note.
Ja, sage ich doch, 999.
Ach, 999.
Ja, ja. 999 also, nee, also ich habe hier 128 Gigabyte internen Speicher. Der ist erweiterbar um, schieß mir in den Kopf, so groß wie du Karten kaufen kannst. Genau, den gibt's aber auch nochmal mit 512 GB Speicher intern. Wenn du dann nochmal 512 GB Karte reinpackst, hast du ein Terabyte Phone. Ja, so.
Ja,
ja. Und das ist halt geil, weil wenn du ein Terabyte auf deinem Telefon hast, dann musst du dich entscheiden, arbeite ich mit Cloud-Diensten oder speichere ich alles wirklich nur auf meinem Telefon, dann ist die Gefahr natürlich groß, wenn das Telefon abhanden kommt, dass du Terabyte Daten auch verlierst. Ne?
Aber auch wenn ich jetzt gerade in mich hinein gelacht habe, so blöd ist das gar nicht. Ich meine, wenn man jetzt mal außerhalb der gewohnten Welt, wie hier im städtischen Umfeld unterwegs ist, ne? Wenn man jetzt, ich bin, was weiß ich, Reiseblogger, ich mache jetzt eine Weltreise, da hat man nicht überall Internet, da macht das natürlich viel Sinn, anstatt mit 15 Speicherkarten dann alles da zu haben, ne?
Ja, also wir haben ja immer, wir sprechen ja immer über die 1-2-3 Backup-Regel. Und das heißt, ich habe meinen internen Speicher, ich habe meine SD-Karte drin, ich habe meine Cloud-Dienste und genau da bewegen sich auch die Daten. Das heißt, mit dem, wo ich jeden Tag arbeite, das ist intern im Speicher. Das, was ich nicht mehr brauche, kommt auf die Karte, wird archiviert. Ja, dann gehe ich einmal im Monat her und lese die Karte einmal auf eine externe Festplatte bei mir zu Hause aus. Das ist ein easy Prozess, da muss ich gar nichts machen, da kann ich zwischendrin kochen. Ja, habe ja mittlerweile so viele Telefone zu Hause liegen, dass ich das Samsung dann eben da dran gestöpselt lassen kann. Der synchronisiert und ich nehme irgendein anderes und gucke mir beim Kochen dann meine Kochsendungen an. Und habe dann aber das so eingerichtet, dass das Telefon direkt nochmal in die Cloud gespiegelt wird. Ja, dass die Daten, die da drauf sind, auch direkt nochmal rausgehen und abgespeichert werden. Für die Arbeit sind wir jetzt umgestiegen von Google, auf Microsoft 365 und die also spielen auch mega Team. Mit dem, was?
Du mit deinem Team, meinte ich, ja.
Genau, ja, ich mit meinem Team hier in Heidelberg, mit unserem Buffalo Love Team und Neckarside Team sind wir jetzt aufgestiegen auf die 365 Lösung. Für uns ein mega Tool, ja. Echt eine schöne Geschichte, in der wir arbeiten können, wo sich jeder zu Hause fühlen kann. Wir haben zwei Leute im Team, die arbeiten seit Jahrzehnten mit der Microsoft-Welt. Für die ist es halt ein kleiner Schritt, dann irgendwie solche Tools wie SharePoint mit reinzunehmen oder Teams mit reinzunehmen. Den Planer, ja, also wir arbeiten ja in Google und haben jetzt neuerdings Stackfield, früher Asana, um unsere Kanban-Boards zu machen. 365 liefert das alles in einem Haus. Ja. Und dann halt auch noch für einen Schnäppchenpreis von 12,50 € pro Monat pro Kopf. Da kommen die ganzen anderen Dienste, wenn du es hochrechnest, was wir auf unserer Paperless-Seite für Dienste bezahlen, die alle in der Microsoft-Welt schon zu Hause sind. Ich habe es mal hochgerechnet, pro Kopf müssten wir ungefähr 60 € pro Monat zahlen, um alle Dienste so nutzen zu können, wie es uns Microsoft für einen 12er im Monat gibt.
Nee, da bist du ein bisschen arg zu hoch, mein Bester.
Naja, ich habe es halt durchgerechnet. Ne? Wir haben Evernote gehabt, ein 10er pro Kopf. Wir haben Asana gehabt, ein 10er pro Kopf. Wir hatten Google G Suite. Ja, als Enterprise, ein 10er pro Kopf, sind wir bei 30. Und dann die ganzen klitzekleinen Zusatzdienste, wie wir brauchten unsere Kontaktlisten synchronisiert, sodass jeder Nutzer die gleichen Kontakte hat. Ja, kostet auch nochmal 5er pro Kopf. Und wenn du die ganze kleine Krimskramskacke da links und rechts noch zusammenrechnest, da war ich dann bei 60 € mit allen Diensten, die wir brauchen.
Okay.
Mega, ne?
So pro Kopf. Ja, also wenn man sich das so voll klar
einigt. 240 € für die Cuts jeden Monat.
Ja, ich sag das, ich sprenge mal dagegen, weil ich bin ja auch der, der es bezahlt. natürlich, ich bin eigentlich ein Fan davon, dass man Dinge aus erster Hand hat. Und die Tools von Microsoft, die sind schon recht gut und es geht alles nahtlos ineinander. Solange du in der Microsoft-Welt tätig bist. Wenn du bei der Paperless GmbH auch mit vielen Freelancern und alles drumherum arbeitest, da habe ich ja schon Episoden drüber gemacht.
Gastaccount!
Genau, warum wir da eben gewechselt sind. Am Ende des Tages ist es aber so, Microsoft ist an sich für den, ich sag mal, einfachen User quasi der Gemischtwarenladen, der wirklich alles da findet. Da findest du alles. Und wir sind nun mal ein bisschen Bio bei der Paperless GmbH. Ja, wir suchen also spezialisierte Dienste, die auch nur das machen. Da gibt es dann eben auch nur beim Inder, auch nur indisches Essen und keine spanische Margarita.
Hey, unser Inder hier verkauft auch Pizza, mein Lieber.
Ja, aber ich habe jetzt ja mit Metaphern gesprochen, ne?
Ich weiß.
Aber gut, ja.
Nee, aber du hast natürlich recht. Ne? Man muss die Tools nehmen, die dich weiterbringen. Ja? Mhm. Und wir haben hier bei uns im Team natürlich viel Zeit, also ich persönlich, ne, weil ich immer so affin dafür bin, viel Zeit damit verplempert, irgendwie zu gucken, wie können wir denn jetzt alles so zum Funktionieren bringen, dass es auch alles läuft. Ja? So Büffelverkauf und Proteinherstellung digitales Marketing sind jetzt irgendwie so Bereiche, die haben so gar nichts miteinander zu tun, laufen aber alle in der gleichen Firma. Ja? Ist halt nicht Unternehmen papierlos machen.
Ja, ja, genau.
So, und da musst du dann echt hergehen, da musst du gucken, so was kann mein Team, also was haben die für Fähigkeiten, ja, wenn du da so digitale Alliteraten mit dabei hast.
Mein Gott.
No offense, aber für die ist das mega einfach, weil die haben in der Schule zumindest mal mit Word gearbeitet. Ja?
Ich habe mal, das habe ich auch noch nicht gehört, aber ich habe mal ganz liebevoll, danach habe ich einen Schlag im Nacken gekriegt, aber danach haben wir ein Bier getrunken. Zu meinem Vater mal liebevoll immer du Digital-Legastheniker gesagt. ist ja nicht nur beleidigend für Legastheniker, die wirklich Probleme haben, ja. Aber es war dann eben so schnell gesagt, ne, hör mal, warum raffst du das jetzt nicht am Ende des Tages, ne?
Na ja.
Und dann nochmal hier meine öffentliche Entschuldigung an alle, die an Legasthenie leiden, ne? Also so war es jetzt nicht gedacht, das war einfach frei raus, Schnauze gesagt und da sagt man manchmal Mist. Da habe ich auch einen Schalk im Nacken von meinem Papa gekriegt, ne? So, sagt man nicht.
Ja, gibt halt solche und solche. Ich meine, es gibt halt, guck mal, hier, ja, ich hab's ja selber im Team, da könnte ich immer verzweifeln, aber ich sage mir, okay, dafür hat der Mitarbeiter eine komplett andere Kompetenz, die mir total fehlt. Ja? Also so, wenn du jemanden hast, der hochkreativ ist, dann muss der sich auch meiner Sicht nach mit so Zeug, mit dem ich mich tagtäglich befasse, nämlich mit der Software und wie sie miteinander spricht und wie alle Daten für alle Leute so hergerichtet dargestellt werden, dass sie damit auch was anfangen können. Deshalb liebe ich diese SharePoint-Seiten zum Beispiel so. Ne? Ich mache einfach eine im
Oh, Flick-Index. böses Schimpfwort. Ja.
mache ich eben mal so eine Intranet-Seite, wo jeder alle Informationen, die an diesem Tag eingelaufen sind, sofort abgreifen kann, ohne sich irgendwie durch den OneDrive klicken zu müssen und die Dokumente zu suchen. Ist da alles verlinkt in kleinen Informationshappen. Das heißt, meine Arbeit aktuell ist tatsächlich das Informationskuratieren, ja, also die Informationen bereitzustellen, mit denen das Team nachher arbeiten muss, und zwar in einer Form, dass sie es leicht tun können. So, und es hat für mich halt irgendwie absolut Sinn gemacht, da hinzugehen mit dem Team. Aber das ist
ja auch eine richtige Entscheidung am Ende des Tages.
Ne, da hilft mir natürlich unsere Arbeit in der Paperless GmbH, weil du ja auch mit den Kunden, gerade wenn wir jetzt zum Beispiel ins Handwerk gucken, was unser nächstes Thema ist, ne, Kunden aus dem Handwerk, die unsere Dienstleistung und die Digitalisierungsfördergutscheine sehr gut annehmen. Da würde ich jetzt ganz gerne mal mit dir, also dir das Wort geben, weil du da nämlich voll drin bist. Ja, aber das sehen wir jeden Tag. Ja, welche Herausforderungen die Leute in der echten Welt tatsächlich haben, ne? Und welche Entscheidungen man treffen muss. Da kannst du mal reingehen. Du bist ja jetzt mit den Handwerkern auf der Überholspur unterwegs. Wir haben ja in den letzten zwei Quertalks schon gesagt, lieber Zuhörer, falls du die noch nicht gehört hast, einfach nochmal rüberspringen nach diesem, in die letzten zwei Quertalk-Episoden, dass wir mit den Handwerkern im Mittelstand über die Digitalisierungsfördergutscheine arbeiten. Da erzähl mal den Schwank, wie hat sich das entwickelt bei uns?
Ja, für die, die es nicht kennen, bevor sie jetzt hier 30 Episoden zurückkommen, ist es so,
der... Das ist gut für unsere Klickrate.
Der deutsche Staat unterstützt Beratung im Bereich der Digitalisierung, also ne, die digitale Transformation. Da gibt es verschiedene Fördertöpfe für, da habe ich separate Episoden, da gibt es einen Blogartikel zu mit Videoerklärung. Ne, jedes Bundesland handhabt das so ein bisschen anders. Und natürlich wird jedes Projekt und jeder Antrag individuell geprüft und genehmigt oder eben halt nicht genehmigt. Ja, und wir sind jetzt in der Phase, wo Anträge genehmigt wurden, dann darf man auch offiziell anfangen. Und ich war zum Beispiel gestern bei einem Kunden aus dem Handwerk gewesen, ein familiengeführtes Unternehmen seit 1800, schieß mich tot, jetzt in der, was weiß ich, wievielten Generation, ne, vom Urgroßvater, Papa aufgebaut, jetzt hat der Junior das. Und natürlich, viele denken immer, wenn man am Handwerk ist, naja, ne, da ist dann überall jede Menge Papier und da funktioniert ja gar nichts irgendwie. Ne? Aber es gibt auch Handwerksbetriebe, da gibt es schon das iPad an der Kreissäge, und im CAD-Programm wird alles direkt ans iPad übertragen und der hat da keine Zettel oder Laufzettel mehr, sondern scrollt da hoch und runter und kann dann eben das Holz zuschneiden als Beispiel. Was aber in allen kontinuierlich durchweg einfach ja hinterm Tisch fällt, ist die Administration am Ende des Tages. Also dieses, als Beispiel, dieses Programm ist total cool am Ende des Tages, aber ja, der Weg vom Kunden, vom Angebot zum Auftrag, zum Aufmaß, zur Abwicklung und lange Kette, die wird in Teilen tatsächlich noch gemacht, so wie vor x Jahren, was ja auch nicht schlimm ist, es funktioniert. Aber wir wissen ja alle, dass im Handwerk mehr Personal gesucht wird. Und wenn ich sage, einmal hier ist mein Fenster undicht, ja, in 4 Wochen kommt einer vorbei, außer wenn jetzt hier im Winter die Heizung ausfällt, Notdienste, die sind natürlich schneller da, logischerweise. Ne? Also die können sich ja teilweise vor Aufträgen gar nicht retten. Dass man dann natürlich keinen Bock hat und auch keine Zeit, sich irgendwie um die hierarchisch gewachsene Administration am Ende zu kümmern, ist auch klar. Jetzt war es so, wir haben jetzt den ersten Kunden damit angefangen, nach diesem Genehmigungsprozess, wo all die Freigabe erteilt wurde. Und da war ich dort gewesen und ich stelle dort wieder mal fest, so schlecht sind die alle gar nicht aufgestellt. Ja? Da ist wirklich genau so ein Zwischending zwischen Papier und an der Wand mit Magneten, Namen darunter, von welcher Kundendienstmitarbeiter ist, bei welchem Kunden, wann, wo. 4 Meter Whiteboards, ne, wo alles schön in Kanban-Manier aufgeteilt ist und gut gepflegt am Ende des Tages. Dann ist es aber so, dass die Angebote schon in einer speziellen Handwerkersoftware vorbereitet werden, dass die dort auch jetzt neuerdings Fotodokumentation machen können und. Also der Handwerksbetrieb lebt so in beiden Welten und kam sich am Ende des Tages so ein bisschen verloren vor. Ne? Und hat dann quasi bei uns damals angefragt, kann man da irgendwie mal so alles zusammenführen, dass es so ein richtiger Prozess wird? Ne? Wir machen hier schon viel, aber am Ende des Tages, ist das jetzt richtig oder ist das falsch? Passt das für uns oder nicht? Und so sind wir eigentlich zusammengekommen und ich freue mich da ganz stark drauf, weil dieser Kunde wird auch ein Referenzkunde, da werden wir dann mit Fotodokumentation, also alles, was wir offiziell teilen dürfen, dann auch schön drüber berichten, was haben wir eigentlich gemacht, sodass man sich das auch mal vorstellen kann am Ende des Tages. Ne, weil alle, ich sag mal auf Deutsch, vergessenes Handwerk. Ja? Die Handwerker kriegen ihre Software zur Berechnung von wie viel Fensterglas man braucht, auf Deutsch gesagt. Und dann war es das.
Nee, das klingt ja großartig. Ja, was mich natürlich hier wieder, ich altes Spielkind, iPad an der Kreissäge, hat mich direkt erinnert an den YouTube-Kanal, dem ich folge. So ein Vater und ein Sohn, die alles aufsägen, um zu gucken, was drin ist. Ja. War mein erstes Bild, das iPad an der Kreissäge. Lass doch mal schauen, was da drin ist. Aber ich verstehe natürlich absolut den Sinn und die Idee dahinter. Und ja, im Handwerk, ich habe ja auch die eine oder andere Umstellung im Handwerk schon mitgemacht. Das sind viele kleine Teile, die da ineinander greifen müssen. Und da kommt es gar nicht so arg auf die Größe des Betriebes an, genau, sondern tatsächlich auf die Vielseitigkeit der Informationsverarbeitung in so einem Handwerksbetrieb, ja, plus eben noch die Herausforderung, dass deine Handwerker natürlich in deinem Unternehmensstandort bei Gott am schlechtesten aufgehoben sind, weil die natürlich draußen bei den Kunden sein müssen. Ja. Also Geld, genau. So eine Außendienstkommunikation ist natürlich nochmal eine extra Herausforderung. Alleine schon vor dem Hintergrund, weil so ein Handwerker manchmal auch irgendwo unterwegs ist, wo er mal irgendwie kein Empfang hat. Ja? Sprichwort Netzausbau, 5G, wir gegen China oder mit vielleicht, Fragezeichen, können wir uns mal für April aufheben, das Thema 5G und Deutschland, Amerika und die Welt gegen China, weil ja Huawei, hast du mitbekommen, ne? Die wollen den Netzausbau nach vorne treiben und jetzt gibt es da einen riesen Clash, aber da würde ich gerne mehr zu lesen, um da ein bisschen fundiertere Informationen
zu bilden. Um sich erst mal eine Meinung zu bilden, ne?
Ich denke, da ist ein Monat ganz gut. Können wir mal ansetzen, trage ich direkt ein für den April. Da können wir nochmal reinschauen, was es da gerade an Bewegungen gibt. Natürlich, wenn unsere Zuhörer mehr darüber erfahren wollen, wie Digitalisierung mit uns im Handwerk funktioniert, dann können wir eigentlich schon direkt jetzt mal in unseren Punkt Events reinspringen, weil wir haben ein neues Format, die Paperless Unkonferenz, und ich glaube, die ist ein gutes Forum, da tatsächlich auch mal ein paar Informationen in die Leute zu streuen, oder? Was meinst du?
Ja, respektive, dass die Leute einfach auch mal ihre Fragen stellen, ne?
Ja.
Der, wie der Gehirnfurz entstanden ist, da haben wir ja schon lang und breit getreten. Punkt 01. Leider Gottes ist es so, wir hatten damals Ende Mai den Termin bestätigt gehabt und der war dann auch auf Website und drumherum und fertig alles. Dann gab es ein technisches Problem und der Termin war weg. Und dann hat sich der Termin auf den 17.05. gelegt für die Paperless Unconference 01 sozusagen. Und jetzt haben wir natürlich viele E-Mails gekriegt. Hey, aber du hast doch gesagt Ende Mai und am 17. da ist die Podcast-Helden-Konferenz. Ich kann nicht kommen. Ja. Touché. Wenn es dann noch dann in dem Monat stattfinden sollte, war nur noch der Termin leider frei. Aber es ist ja nicht schlimm. Es ist das erste Format. Für alle, die es nicht wissen, eine Unkonferenz ist natürlich mit dem Un davor genau das Gegenteil von einer Konferenz. Es ist nicht geplant. Aber man kommt einfach hin, zahlt ein kleines Entgelt für quasi Verpflegung den ganzen Tag über. Und dann kann jeder, ja, da haben wir jetzt keine Speaker oder irgendwas am Start, da kann jeder, der was möchte, an den Start gehen. Und wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, sagst, hey, ich habe da mal eine Frage, wie kann man das, das und das handeln, dann kann man auch einfach mal eine offene Diskussionsrunde führen. Und wie der Zufall so will, Enrico, sind wir natürlich auch da. Und
natürlich.
Wir stehen dann nach bestem Gewissen Rede und Antwort. Und vielleicht ist auch jemand da, dessen Handwerksbetrieb schon völlig digital arbeitet und komplett umgestellt ist und kann davon auch berichten. Habe ich auch nichts
gegen. Okay. Jetzt habe ich was richtig Sackiges vor.
Oh.
Du hast gerade unser Lieblingspodcaster,
ja.
Der Gordon Schönwälder, ne?
Der
Gordon Schönwälder, ja, der super gerne im Auto seine Podcasts aufnimmt, so wie ich heute unseren Podcast im Auto aufnehme mit dir. Der hat seine Podcast-Heldenkonferenz am 17.05.
Genau.
Ich denke, wir sollten den Gordon challengen. Also wir wissen, wie aufwendig und zeitintensiv so eine Konferenz ist aus unseren eigenen Konferenzen.
Ja.
Und ich würde den Gordon gerne challengen, dass wir ihn für eine 5-Minuten-Session in die Unkonferenz als Livestream mit reinnehmen. Dass wir einmal Zoom aufmachen und der Gordon einmal einen Schwank aus seiner Digitalisierung erzählt, wir einen kurzen Eindruck von der Podcast-Helden-Konferenz um die Ecke bekommen. Wenn wir schon nicht beieinander sitzen können und voneinander profitieren, dann lieber Gordon Schönwälder, 5 Minuten auf der Podcast-Helden-Konferenz, einen Mikro-Podcast mit uns über Zoom.
Ja,
Gordon. Bam, das Ding ist raus. Viel Spaß.
Ich kann es nicht mehr rausnehmen. Wir erwarten einfach mal die Antwort von Gordon. Vielleicht ist er da ja mal. Dann verkneifst du dir mal eine Pipi-Pause, Gordon. Mit deinem Telefon an der Seite.
Ist mir völlig egal, wie er es macht. Er kann von mir aus auch während der Pipi-Pause mit uns den Stream machen.
Nein.
So, André, ich habe gute Nachrichten. Wir sind jetzt mit dem letzten Segment zu 33. durch.
Ja.
Und mein Blog ist Tools and Gadgets.
Ja.
Hast du Bock?
Ach, ich hab Bock.
Ich hab richtig Bock. Pass auf, ich fange mal an. Tools and Gadgets habe ich heute ausgewählt als Segment für den Quertalk, weil wir es eh immer drin haben. Aber wenn wir schon bei Gordon Schönwälder sind, der hat einen mega geilen Podcast gemacht, heißt Tools and Gadgets.
Okay.
Kann man sich
natürlich in den Shownotes.
Den haben wir in den Shownotes drin. Hat er diesmal ein bisschen anders aufgebaut. Und zwar nimmt er den auf über Anchor FM. Schreibt man anchor.fm. Da mal reinklicken. / Gordon-Schönwälder-Tools. Da hat er jetzt 5 Episoden drin über Tools und Gadgets, die er so in seinem Solopreneur-Alltag nutzt. Eine richtig, richtig cooles, richtig cooler Podcast, coole Idee. Er ist sich selber noch nicht sicher, ob er den lange machen soll oder ob er den so immer als Seasons macht. Weißt du, wie bei Game of Thrones, Season 1, 22 Folgen und dann mal eine Weile nix. Ja? Hat 5 Episoden zum Mitmachen mit drin. Und zwar kannst du über Anchor direkt Sprachnachrichten an den Gordon schicken, wenn dich irgendein Thema sehr interessiert hat oder wenn du eigene Erfahrung zu einem Tool hast oder wenn du vielleicht irgendwas hinzufügen möchtest. Sprachnachricht an Gordon und er kann sie direkt über Anchor nachher in der nächsten Episode mit einspielen. Das ist eine mega coole Geschichte. Ja, da können wir für die Zukunft auch mal reinschauen. Möglicherweise kann man da was für unsere Zuhörer machen. Lieber Zuhörer, wenn du da Bock drauf hast, Mitmach-Episoden zu haben, dann doch mal an team@paperless.gmbh mal eine E-Mail und gib uns da mal Bescheid, wenn du Bock hast. Lieber Gordon, herzlichen Dank. Tools und Gadgets, einer der geilsten Podcasts. Ich warte sehnsüchtig auf jede Fall. Neue Folge. Ja, mal schauen, vielleicht macht er noch eine. Ich habe da Bock drauf. Das ist wirklich ein sehr, sehr cooler Podcast, wenn auch eben nur 5 Episoden lang aktuell. Aber wirklich eine schöne Sache. Und damit können wir hier direkt mal ein Häkchen machen.
Ja? Warte mal, eine Sache muss ich noch sagen. Also der Gordon, ne? Wo wir ja gerade beim Gordon sind. Ich glaube, wir sollten diesen Quertalk einfach dem Gordon widmen. Der hat ja eine Stimme. Als der hier bei mir im Büro war, habe ich den Damen unten am Empfang vorgestellt mit, das ist ein Kern von Mann, ne? Der könnte Türsteher sein, ist herzenslieb, aber hat eine Stimme, wo du quasi, wenn du den Kindern vorliest, so ein Audiobuch, ne? Die sehr sanft und angenehm ist. Also ja. Mir ist eigentlich egal, worüber der Gordon spricht, Hauptsache er spricht und ich hänge an seinen Lippen.
Ja, das ist wirklich er wirklich ist einer meiner...
Gesegnet.
Absolut, absolut. Also der Podcaster Nummer 1 auf meiner Podcast-Liste.
Gut genug Bewahrräucherung, nächstes Thema.
Genau. Scanbot.
Ja.
Ist unser nächstes Thema. Scanbot ist vielen Leuten in der Community ein Begriff. Ein super schönes Tool zum Dokumente-Scannen am Telefon. Hat jetzt, haben sie rausgeschickt in dieser Woche, die Dativ Connect Online reingebaut. Das heißt also, Scanbot-Nutzer, die die App in einem beruflichen Kontext nutzen, können jetzt die Integration von Dativ Connect Online, die es für iOS schon gibt, auch am Android-Telefon benutzen. Heißt, sie bauen einfach nochmal aus. Und wusste ich bis jetzt gar nicht, dass es da, weil ich habe ja kein iPhone mehr, haha. wusste ich gar nicht, dass da Dativ Connect direkt mit drin ist. Hast du keinen Dativ Connect, ja. Also eingescannte Rechnung, Quittung, andere geschäftliche Dokumente können da mittels Dativ Connect Online-Schnittstelle direkt aus Scanbot an Dativ-Unternehmen online übermittelt werden. Das ist doch mal eine nice Geschichte, oder? So. Ich denke an mich, Reisekostenabrechnung, ja, muss ich nicht mehr im Büro machen, kann ich direkt im Auto machen. Direkt
hoch. Ich habe das gerade mal hier am Telefon auf, warte mal. Dativ Connect. Eine Woche, danach kostet es 23,99 pro Jahr.
Ja, Schnäppchen.
Ja, das ist im Prinzip gut. Ja, also ich hatte es nicht am Schirm, ich habe es jetzt gerade hier am iPhone auf. Und vielleicht später. Im Prinzip, was habe ich denn, wenn ich jetzt mal der Workaround wäre, ich habe eine Rechnung von Shell und möchte die über Dativ Connect quasi direkt in Unternehmen online speichern. Dann macht das ja Sinn für mich, ja?
Ja. Aber eigentlich sollten deine Shell-Rechnungen direkt über PayPal eingelistet werden, weil du ja die Shell-App auf deinem Telefon hast.
Ich glaube, eine Unternehmen-Online-App oder sowas direkt, das läuft ja alles da über Dativ im Browser.
Muss über die Schnittstelle gehen, ja.
Also ich bin jetzt nicht der direkte, also für mich wäre es jetzt persönlich nichts, ich finde es aber cool. Ich zahle ja diese Dativ-Schnittstelle sowieso, weil wir da von unserem Buchhaltungstool einfach alles hin übertragen, sonst geht's nicht. Ohne Dativ-Connect-Schnittstelle musst du eben einen Export und einen Up- und Download machen. Das geht natürlich auch im Zweifelsfall, aber der andere Weg ist bequemer. Ich finde es cool, dass sie da an die deutschen Business-Kunden gedacht haben. Und mal schauen, wenn du, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, da schon quasi das benutzt, ja, dann lass uns mal wissen, wie deine Erfahrungen sind, wa?
Genau, und gleich hast du eine Idee für deinen nächsten Podcast mit dem Christian.
Ja, coole Sache, danke dir.
So,
mal, wir haben ja schon ein paar Mal rausgelassen. Im Moment ist es um Evernote ja auch so ein bisschen ruhig geworden. Da gab es ja einige Wechsel in der Führung, Sachen wurden geschlossen, dann gab es ein bisschen Trubel, dann fokussieren die sich jetzt quasi auf ihre Kernfunktionen. Mhm. Und du bist doch da der sozusagen nicht nur der Community und Certified, du bist ja da auch noch sehr nah dran und im engen Kontakt mit dem Team aus dem Headquarter. Wie ist denn da eigentlich der Stand? Kannst du da mal was zu sagen?
Ja, also ich bin mittlerweile noch ein Stückchen näher gerückt, weil Evernote hatte jetzt im letzten Monat gesucht nach Regional Leadern für Evernote. Das ist eine neue Position, die sie schaffen, zusätzlich zu den Community-Positionen, die sie ja gemacht haben, ne? Community Leader, Certified Consultant und Community Member. Haben sie jetzt, fangen sie in wenigen Standorten mit einer Person im Land an, die so ein bisschen die Kommunikation der Evernote-Nutzer online ein bisschen ins Monitoring nimmt, also so ein bisschen schaut, was reden die, wie stellen sie Evernote dar, was wird geschrieben, was wird gesagt, was wird gezeigt, was können wir als Nutzer tatsächlich irgendwie dem Unternehmen an Informationen zukommen lassen, dass sie ihre Aufgabe, die sie sich für 2019 gesetzt haben, nämlich den Kern der Software zu verbessern, auf allen Geräten die gleiche Erfahrung haben, die Nutzer. Ja, das ist ja so ein Riesenproblem. Android, iPhone, Windows, Mac, die sind komplett unterschiedlich irgendwie in der Wahrnehmung der Software. Da wollen sie ran, dass du wirklich auf jedem Gerät die gleiche Erfahrung bekommst. Ich habe heute tatsächlich am Abend mein erstes Gespräch mit der Charlotte Boyd zu dieser neuen Position, Evernote Regional Leader, und kann dann tatsächlich im April mehr Informationen geben. Was ich jetzt mal gestartet habe, ist in einer unserer Gruppen mal eine Umfrage zu machen, was den Leuten so an Evernote missfällt, was sie sich wünschen, dass besser gemacht wird. Hast du vielleicht mitgesehen, ja, da sind viele, 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 viele kleine Sachen. Was mir auffällt, ist, dass sehr, sehr viele Leute aktuell suchen nach einem Ausweg. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, Herr. Ob du das auch siehst, wir haben es ja selber im Unternehmen auch durch. Evernote ist so unser, ja eigentlich nicht ein aktiver Arbeitsplatz, sondern eher ein Archiv, ein Dokumentenarchiv, weil die Suche halt mächtig ist.
Vorgehen. Ne? Also wir wissen ja, nur zum Verständnis, Evernote hat die Community Leader, die betreuen die Evernote Community, die hauseigene Community, hat jetzt nichts mit den Pioneers oder anderen Evernote-Gruppen irgendwo zu tun. Dann gibt es die Certified, die einmal einen Systemdurchlauf gemacht haben mit Prüfungen, die zertifiziert sind und versichert sind, Evernote in Unternehmen einzusetzen.
Das sind die Evernote in die Unternehmen bringen, wenn sich ein Unternehmen entscheidet, Evernote Business zu nutzen. Ja, so wie wir es ja auch schon gemacht haben, Evernote Business ins Unternehmen zu bringen, ja, das ganze Onboarding, die ganze Einstellung und so weiter und so fort.
Doch die Regional, also Evernote ist ganz toll da drin, irgendwelche Buzzword-Namen abzugeben. sei mir nicht böse, wenn ich das so sage.
Das hört sich damit zusammen an
und ich freue mich ja wirklich für dich, dass sie dich da auserkoren haben. Was mich jetzt noch mehr freuen würde, als dass sie dir nur einen Titel irgendwo geben und eine Visitenkarte und ein T-Shirt, dass sie dich quasi mit an die Hand nehmen und dir sagen, Enrico, linke Leitplanke, rechte Leitplanke in der Mitte der Highway, das kannst du darin alles tun und machen, quasi einen Schlachtplan. Ich habe manchmal so früher...
Genau, das ist das, was wir ausarbeiten, ja?
Das Gefühl, dass du in deiner Position dann so alleine gelassen wirst von Evernote.
Ja, also das Ding ist halt, Evernote geht ja her und sagt immer explizit, ihr seid keine Angestellten von Evernote. Wenn ihr das macht, dann macht ihr das auf eigene Rechnung sozusagen. Ne?
Ja.
Also gerade die Certified Consultants haben in Europa einen schwierigeren Stand, als es in Amerika zum Beispiel ist, ne? Da, wo Evernote zu Hause ist, da, wo es nicht ständig Diskussionen über Datenschutz und so weiter, wo liegt der Server gibt. Das ist ja das, womit sich die ECCs in Deutschland tatsächlich und Österreich und der Schweiz rumschlagen müssen, ist immer, wo liegen die Daten? Das ist die Diskussion, die wir führen. Das heißt, du kommst gar nicht ins Arbeiten, weil du eigentlich nur Rechtfertigung betreiben musst. Ja? Ja. Und das ist genau die Problematik, die wir ja auch aus den Gesprächen mit der ehemaligen Evernote GmbH in Zürich kennen, ja, dass es in Europa wirklich schwierig ist, mit Evernote irgendwie in den Businessmarkt reinzukommen, weil halt immer diese Gesetzgebungen dazwischen stehen.
Ja.
So. Und da muss sich Evernote jetzt natürlich überlegen, so macht es denn überhaupt Sinn, in jedem Land als Unternehmen jetzt mal nachzudenken, macht es überhaupt Sinn, so einen Service großartig irgendwie zu pushen? Ja? Die Hauptaufgabe in Zürich war ja tatsächlich auch der Vertrieb. Also wie gesagt, für Business und Zürich ist zu. Ne?
Ich hoffe, du verstehst mich nicht falsch, Enrique. Also ich bin ja auf deiner Seite. Ich freue mich für dich, dass du da ausgekommen bist. Nur wenn ich jetzt sage, Enrique, du bist jetzt der Certified Paperless Super Gurkencoach von whatever, ja, dann hast du einen tollen Namen. Aber am Ende des Tages möchte ich ja, dass du damit auch was anfängst. Also muss ich ja
genau.
mit dem Roadmap besprechen. Aber da hast du, glaube ich, vorhin gesagt, das habe ich nicht mitbekommen.
Das machen wir heute.
In Planung ist, ne?
Genau, also das ist jetzt, wir machen einmal im Monat, machen wir genau diesen Call, wo man sagt, linke Leitplanke, rechte Leitplanke, ja, okay, in der Mitte ist der Fluss. Da fahren wir lang und da schauen wir, was man machen kann. Ja? Und ich denke, Evernote ist da wirklich interessiert dran, sich komplett irgendwie neu aufzustellen, neu auszurichten. Sie sagen auch immer, es ist erstmal eine unbezahlte Position, was irgendwie erahnen lässt, dass sie darüber nachdenken, regional externe Mitarbeiter irgendwie oder zumindest Consultants irgendwie mitzunehmen. Ja. Wir müssen mal sehen, was es bringt. Das ist ein komplett neues
Ding. Jetzt auch, ne?
Genau, ja. Also viel mehr kann ich dazu tatsächlich erst im April sagen. Es ist aber auf jeden Fall interessant, weil ja diese ganzen kleinen regionalen Offices, die Evernote hatte, fast alle zu sind. Also ich glaube, China ist noch auf und natürlich die Zentrale in Redwood City ist auf.
Ja.
So, die Schweiz haben wir ja verloren als Standort.
Ja,
was natürlich aber für Evernote in Europa ein zentraler Platz war. Ja, so. Und da schauen sie jetzt eben, wie sie es kompensieren können. Ja, und da beobachten wir einfach mal. Also was ich aktuell sehe, ist, dass sehr, sehr viele Leute schauen, wo kann man sonst noch so mit seinen Daten hingehen? Ja, mit dem, was man in Evernote drin hatte. Welche Dienste leisten Ähnliches oder Besseres? Notion kam jetzt in diesem Monat raus und hat gesagt, hey, wir sind jetzt mittlerweile so groß gewachsen als Community und wir sehen, dass immer mehr Leute von Evernote zu Notion wechseln wollen. Wir bieten euch einen Exporter an. Also den gleichen Zug, den Microsoft damals mit OneNote betrieben hat. Ja, zu sagen, hey, du kannst deine Daten ganz einfach von Evernote zu OneNote bringen.
Ja.
Macht jetzt Notion eben auch und sagt, du kannst deine Daten ganz einfach von Evernote zu Notion bringen. Das ist schön. Das sieht gut aus, das dauert eine Weile, weil halt die Ping-Abfrage natürlich limitiert ist auf dem Server. Heißt, je mehr Daten du hast, desto länger dauert der Import. Aber was Notion zum Beispiel nicht kann, ist eben dieses klassische Suchen, wie es zum Beispiel Google Keep kann, was uns gleich gute Überleitung zu unserem nächsten Thema bringt.
Ja,
ja, was Google Keep nämlich kann, ist, du machst ein Foto mit Schrift und Google Keep liest aus, was draufsteht. Oder du hast ein Foto, du schreibst selber mit der Hand was drauf und Google Keep liest aus, was du draufgeschrieben hast. Das, was Evernote eben auch kann. Ja, also die zwei Tools zusammen mit OneNote, was halt das genauso macht, Handschrifterkennung, ja, sind aktuell eigentlich die Notizen-Apps, die mit Foto und Schrift am besten arbeiten können.
Ja, da hängen ja auch große Teams hinter am Ende.
Notion macht das eben nicht, ja. Genau, so, Google Keep war meine Überleitung, weil du hast ein interessantes, eine interessante Challenge für dich.
Ja, ich challenge mich mal selber, ganz geheim. Ich nehme nur das Personal der Paperless GmbH mit. Ne, aber ganz alleine challengen ist dann doch irgendwie doof. Ja, wie du schon sagtest, also Evernote haben wir als Archiv. Wir arbeiten nicht sehr aktiv damit am Ende des Tages. Ne? Der Vorteil ist eben, wenn ich was recherchiere, dann nehme ich hier oben den Evernote Clipper im Browser und sage, hier, alles klar, pack mal rein, gucke ich später mir alles mal irgendwie zusammen. Am Ende des Tages ist es so, dass ich aber auch Daten, wo ich vielleicht mehrfach die Woche dran muss, in Evernote natürlich gespeichert habe. Ja, und wir haben dann festgestellt, wir haben ja bei der G Suite Daten, wir haben bei Evernote Daten, wir haben im Prinzip zwei Datensilos am Ende des Tages. Habe ich es nicht in der Google Cloud gefunden auf unserem System, dann habe ich es bei Evernote gefunden. War auch am Ende des Tages nicht so schlimm, weil das sind wirklich nicht viele Unterschiede, weil die Kerndinge sind natürlich bei uns, bei Google in der G Suite. Aber zum Beispiel, wo schreibst du bei G Suite mal eben deine Bankverbindung, wenn du irgendwo was bestellst und musst die IBAN oder BIC eingeben? Ja? Da habe ich jetzt
Google das nicht sowieso schon?
Da habe ich jetzt kein Google Docs für aufgemacht. Oder geben Sie bitte Ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ein. Gut, die kann man von der Webseite nehmen, aber ne, am Ende des Tages irgendwie solche Dinge. Oder hier stell dich mal vor, Kurzbeschreibung, den eigenen Pitch. Was machen wir eigentlich? Ne? So Text-Snippets will ich es mal nennen. Die kann man natürlich schön aufgelistet auch irgendwo in einem Google Doc lassen am Ende des Tages. Aber am Ende des Tages habe ich mir dann gedacht, ja, irgendwie ist scheiße, funktioniert nicht so, wie ich will, weil ich habe dann hier meinen Browser auf, ich habe da eben mein Gmail auf und ja, dann muss ich wieder da rausgehen, muss dann Evernote öffnen, warten, bis es geladen hat, muss dann darin die Suche starten oder in den Favoriten habe ich schon. Alles kein Hexenwerk am Ende des Tages, aber irgendwann, vielleicht kennst du das, wenn du lang genug den Dreck unter den Teppich gekehrt hast und du über den Teppich stolperst, dann bist du genervt, ne?
Ein großartiges Bild.
Ja, da bin ich dann hingekommen, danke. Und dann habe ich gesagt, so gut, jetzt speichere ich mir mal 2, 3 Dinge in die Google-Notizen ab, in Google Keep, heißt es ja, ne? Und habe dann überhaupt erst angefangen, mich mit Google Keep zu beschäftigen. Und das Schöne ist, wenn ich Gmail links aufhabe, kann ich rechts Google Keep aufmachen. Also ich bleibe in diesem einen Fenster drin. Ich habe dann auch mal ein Bild da reingelegt, also der findet die Daten auf den Bildern ganz genauso, die Daten auf den PDFs ganz genauso, im Prinzip wie bei Evernote. Der einzige Unterschied war noch, ich habe da mal so einen Audiotext eingesprochen und Google Keep hat den verschriftlicht. Also besser als Siri tatsächlich. Vielleicht habe ich mich auch nur klar ausgedrückt. Aber
nein.
Habe ich gesagt, komm, wir probieren mal Folgendes. Wir nutzen mal Google Keep im Team. Ne? Jeder hat ja seine persönlichen Notizen, ist ja bei Evernote am Ende genauso. Wir können ja auch Notizen teilen am Ende. Mhm. Und quasi der Christian Müller hat auch mal so ein Experiment gemacht, back to the basics, also wirklich nur die Basics nutzen mal. Ne? Mhm. Wie du sagst, hey, wir sind da bei Microsoft und wir nutzen dann Microsoft Project als Kanban-Board anstatt irgendein anderes Tool als Beispiel, ne? Und ich mache das jetzt schon seit geraumer Zeit und ich habe gerade mal mein Evernote geöffnet und ich müsste jetzt hier wieder irgendein Update machen. Man merkt, ich habe es länger nicht aufgemacht. Das ist auch nicht schlimm am Ende des Tages. Ich sage ja jetzt nicht, dass Evernote scheiße ist und ich jetzt nie wieder nutzen würde oder irgendwas. Ich war einfach nur an einem Punkt, wo ich gesagt habe, das kotzt mich jetzt an. Und du kannst ja auch nicht jeden Tag wie in der Schnitzel essen, dann musst du mal was anderes machen. Und ich war überrascht davon, wie schnell und auf Englisch heißt das streamless, nahtlos, ne? Genau, wie schnell und nahtlos.
Seamless.
Was?
Seamless.
Seamless, Entschuldigung, streamless. Ich bin nicht. Jetzt habe ich mich geoutet, sorry Leute.
Wenn du kein Netflix mehr hast, dann bist du streamless.
Genau. Ja, wir sind noch in der Challenge hier bei der Paperless GmbH. Wir haben so einige Daten eben übertragen nach Google Keep. Nicht komplett alles, weil wir nutzen ja Evernote auch für Schulungen, genauso wie bei OneNote. Aber ich habe meine E-Mails ja alle wirklich in der G Suite drin. Unser CRM ist da drin. Also ich bin quasi in der G Suite, liebevoll gesagt, gefangen im positiven Sinne. Alles funktioniert einfach nahtlos.
Mein Leben im großen Google-Silo.
Genau, aber alles in einer Hand, sozusagen wie du im Microsoft-Silo.
Genau.
Ja, und das ist ja auch nichts Schlimmes. Es funktioniert ja, es ist aber wirklich, wirklich basic. Ne? Du hast nicht 1 Million Buttons, Knöpfe wie bei OneNote und kannst hier noch ein bisschen schön formatieren und da. Du hast, glaube ich, nur Fett unterstrichen, Italic und eher Aufzählung.
Das war's. Listen, ja, genau. Dann hast du halt noch ein paar Farben, ja, kannst du also farbcodieren. Mhm. Wenn du da Bock drauf hast, schmeißt halt deine Bilder rein, machst deine Handschriften, machst deine Audioaufzeichnungen. Ja.
Aber weißt du, was das Geniale ist am Ende des Tages? Ich habe das mal auf einem Workshop getestet. Ich habe am iPad Google Keep aufgemacht, ja, und habe dann da drin geschrieben, funktioniert auch einwandfrei. Die haben auch so eine Chrome-Extension. Ne? Das heißt, ich kann da genauso wie bei Evernote Sachen rausklippen oder bei OneNote. Ja. Aber die Kernsache war, ich schreibe am iPad immer mit Note Shelf.
Ja.
Und da habe ich so unser Papier vorgelegt, mache mir da die Notizen drin. Und die kann ich, ob ich sie jetzt nach Evernote, OneNote oder sonst wo kopiere, ich kann sie von Note Shelf prima in Google Keep kopieren. Vorher, wenn du mal so 1, 2 Apple-Notizen hast, das ging immer wie Kraut und Rüben, wenn du da geschrieben hast, handschriftlich. Aber Google Keep frisst tatsächlich die Apple-Notizen, wenn du die quasi über Teilen da reinfügst. Da war ich schon überrascht von.
Ja, nee, die fressen alles. Also ich habe das Keep ja auch auf meinen Geräten mit drauf und hab das immer mal wieder so. So manchmal geht man halt hin und sagt, so heute mache ich mal eine gelbe Notiz. Das ist so. Also ich
meine gelbe Notiz,
ja, oder meine rote Notiz oder irgendwie. Also es gibt so Sachen. Ich habe Google Keep immer so für Sachen, wo ich wo ich Dinge aufschreibe, wo ich mir 100% sicher sein will, dass die für die Ewigkeit gespeichert sind. Ja, und da bin ich bei Google natürlich, ist ja deren Geschäftsmodell, alles speichern, alle Daten mitnehmen, alles über jeden wissen. Ja, ich mach dir mal, ich zeig dir im Nachgang zu unserem Podcast mal ein Tool, das nennt sich Daily Timeline von Google, ja, wo dein Telefon quasi als Tracking-Device genutzt ist und du auf einer Karte komplett nachvollziehen kannst, an welchem Meter deiner Stadt du zu welchem Zeitpunkt am Tag warst. Das ist verrückt.
Ja, die Google-Zeitlinie.
Ja. Ey, verrückt.
So,
aber ich meine, ey, wenn du dein Geld mit Werbung verdienst, ja, dann brauchst du halt genau diese Datenpunkte.
Ist ja, aber klar, am Ende des Tages, nochmal, wir haben ja einen, der Unterschied ist ja auch darin, wenn ich ein privates Gmail-Konto benutze, dann ist es so, dass ich natürlich meine E-Mails durchforsten lasse, damit mir personalisierte Werbung angezeigt werden kann. Wir sind jetzt zahlender Kunde. Ich bekomme also in unserem G Suite-Postfach keine Werbung angezeigt. Ja, auch in anderen Google-Diensten bekomme ich keine Werbung angezeigt, die jetzt quasi darauf schließt, also diese fix eingeblendete hier, guck mal. Und
naja, klar. Nee, das ist ja der Sinn, warum du einen Bezahldienst machst, ja, damit du die Werbung nicht ausspielen
natürlich
musst, ist ja klar.
Ist ja auch klar, dass die natürlich am Ende des Tages auch Daten nehmen, ist ja klar, ne, in gewisser Weise.
Ja. Ja, also da hast du ja immer diese Sache, weißt du, so, die du dich dann fragst, so Cloud oder On-Premise-Server, wo halte ich denn jetzt meine Daten? Es gibt ja Verfechter, die sagen, ich hau gar nichts in die Cloud, ich stelle mir irgendwie einen eigenen Server hin, ja, so was haben wir denn da, wie heißt es, NAS, ja, die NAS-Verfechter, die stellen sich das halt daheim, in die eigenen vier Wände, ja. Ich habe mal eine Frage. Du hast gesagt, du machst deine Audionotizen da, ne? Und die Audionotizen werden im Keep übersetzt. In Schrift.
Ja.
Genau. Machst du da dein Tagebuch jetzt mit? Du sagst ja immer so, ich mache so ein Audio-Logbuch, ich spreche immer nur noch, ja, ich bin Dr. Nünninghoff.
Na, bitte nicht.
so wie man es halt aus den Arztserien früher noch kennt oder von den Detektiven oder man spricht eben mal irgendwie was in sein Diktiergerät und hat dann so ein bisschen Tagebuchmäßig was man sich immer wieder mal anhören kann. Machst du das im Keep?
Tatsächlich muss ich sagen, ich führe also mein persönliches Tagebuch, das mache ich in Day One, das geht auch mit Audio, aber ich führe ein Audio-Log, ein Projekt-Audio-Log, immer wenn ich am Tag irgendwo bei einem Kunden war, so rum. Quasi spreche ich dort einmal ein, was habe ich getan, was habe ich gemacht. Das ist einmal zu Dokumentationszwecken für mich und später auch für den Projektbericht. Wenn du so mehrere Tage an einigen Projekten arbeitest, dann gehen einfach Dinge auch einfach mal unter. Ne? So kann man dann mal so 5 bis 10 Minuten sprechen, was heute getan, was heute besprochen und kann es später heranziehen, um dann eben daraus Informationen zu ziehen für eine Verschriftlichung des Projektberichts. Also das, was ich da sage, sage ich jetzt nicht so, als wenn es jetzt perfekt wie beim Rechtsanwalt oder beim Arzt schon verschriftlich werden würde als Bericht.
Mhm.
Ich glaube, das muss
also
man
es,
auch üben.
Es geht tatsächlich um die Projekte, wo du bei Kunden arbeitest, dass du nicht alles aufschreiben musst, sofort an dem Tag nimmst du dir dein Telefon und sprichst eben ein, was du an dem Tag gemacht hast.
Ja, ich glaube, das
ist Beispiel nicht dein persönliches, sondern ein Projekt. Ein Projekttagebuch für den dienstlichen war. Okay.
Genau.
Welche App nutzt du da? Machst du das mit Keep? Machst du das mit einem?
Tatsächlich bin ich gar nicht drauf gekommen, Google Keep zu benutzen. Hätte ich machen können. Ich habe es diesmal in meiner Standard-Aufnahmen-App Diktiergerät Pro reingesprochen. Ich werde Google Keep nochmal beim nächsten Mal rannehmen, weil ich bin natürlich kein Arzt. Ich kann nicht sagen, hier, Punkt, Komma, also es fällt mir schwer, das muss man wahrscheinlich einfach nur üben. Aber die App, die ich benutze, die hat eine Pause, die registriert, wenn du nichts sagst und nimmt da nicht auf.
Okay.
Das heißt also, ich kann auch eine 30 Minuten sprechen und habe am Ende nur 10 Minuten Aufnahme, weil ich dazwischen eine Gedankenpause habe.
Ah, das ist clever. Wie heißt die?
Ja, und das kann Google Keep eben nicht. Deswegen habe ich mich gestern, mache mir Projektnotizen, ich gehe mit dem Kunden alles durch, ne, wir gehen die nächsten Schritte durch. Und ich habe mir meine eigenen handschriftlichen Notizen angeguckt, habe darüber nochmal eine Tonspur geführt und die habe ich dann eben in dem Kundenstamm hinterlegt, dass man dann später daraus einmal, wie man diesen Podcast auch in einigen quasi in einigen Texten verschriftlicht, dass man sich rausziehen kann, ah, das, dies, jenes habe ich gemacht. Ne? Und ich sitze dann da wirklich, war heute bei Enrico Nala, 28.03. Wir haben Folgendes besprochen. Ja, was mir nur dabei fehlt, ist Punkt, Komma, Strich. Das lasse ich weg oder neuer Absatz.
Ja. So, jetzt verrat mir doch mal, wie heißt die App?
Diktiergerät Pro.
Diktier. Packen wir mal unten in die Shownotes. Also ich benutze halt für Sprachmemos die eingebaute Sprachmemo-App hier am Note. Mhm. Die ist von Samsung gestellt. Da habe ich mehrere Modi. Da gibt es diesen Interview-Modus, wo er halt auf der Oberseite und auf der Unterseite die Mikrofone anmacht, so dass ich das Telefon zwischen uns halten kann und du nicht über das Telefon hinweg in das hintere Mikrofon sprechen musst, sondern dass quasi alle Mikrofone an sind. Und die hat auch das Tool, was du gerade angesprochen hast, wo ich mit der Audioaufnahme, wo ich reinspreche und er während ich spreche direkt transkribiert. Mhm. Heißt eben, wenn ich mich üben würde, fällt mir auch nicht einfach, komme mir auch immer ein bisschen doof vor. So, hallo André, Komma, neue Zeile, oder halt, gelernt habe ich beim letzten Mal, neuer Absatz.
Genau.
Ja, und dann weitersprechen, Komma, Doppelpunkt, Bindestrich und so weiter. In sehr vielen Fällen schreibt das Programm dann das Wort, was ich sage. Ja, es schreibt dann Komma oder es schreibt neuer Absatz. Aber ich denke so, man kann sich sein Leben tatsächlich ein bisschen einfacher machen, indem man diese Audioaufnahmen zur Verfügung stellt. Gerade wenn du sagst, okay, ich habe halt im Backoffice jemanden sitzen, dem kann ich die Audioaufnahme zuschicken, der schreibt 400 Wörter in der Minute an der Tastatur, der kann das eben mal abhören, ja. So, dann ist es natürlich eine geile Geschichte und gerade so für Projekte natürlich eine coole Nummer, ja, weil manchmal, ich kenne es ja selber, fehlt einfach die Zeit, sich hinzusetzen und wirklich zu verschriftlichen, ja. Aber so 5 Minuten irgendwie während der Kaffeepause mal eben reinsprechen, was haben wir bis jetzt gemacht.
Ja, ich habe gestern wirklich,
das ist cool.
Wie so wie im normalen Tagebuch, man lässt den Tag Revue passieren, ne? Ich habe mich gestern dann, nachdem ich zu Hause war, einmal kurz zurückgezogen und ich habe 11 Minuten 24 Aufnahme gemacht, habe ich gerade geguckt, habe sicherlich 15 Minuten gesprochen. Es soll nur nicht immer dieses MA und diese langen Sprachpausen sein, man braucht ja immer Zeit zum Nachdenken. Und deswegen mag ich eben Diktiergerät Pro, weil da eben so ein Button ist, so nur bei gesprochenem Aufnehmen, dann reagiert der nur.
Mhm.
Klappt natürlich nicht, wenn du mit 10 Leuten im Raum bist, ne? Aber wenn du dich zurückziehst, klappt das einwandfrei. Jetzt ist das natürlich nicht transkribiert. Jetzt weiß ich gar nicht, wenn ich die Datei, die ist irgendwie 10, 12, 15 MB, wenn ich die bei Google Keep reinschiebe, ob der mir die automatisch transkribiert. Aber am Ende des Tages ist das, ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, weil ich kann es ja nicht für einen Projektbericht benutzen, weil ich ja jetzt einfach meine Gedanken frei runtergesprochen habe und nicht wirklich Komma, neuer Absatz.
Das heißt, es muss sowieso neu bearbeitet werden. Also von daher ist es als Dokumentation gut, aber man muss halt wirklich dann auch dort Rosinen picken. Na klar, ich meine, du kannst ja nicht manche Sachen wiederholen sich, manche Sachen revidieren sich, ja. Also gerade bei längerfristigen Projekten ist vielleicht heute ein Problem da, was morgen keins mehr ist.
Genau.
So, und dann muss man halt schauen, nimmt man es in den Bericht mit rein, ja, als schnell gelöst oder ist es dann halt auch obsolet?
Ja.
Genau. Wir hatten ja gerade schon irgendwie, hatte ich schon mal einen Ausblick gemacht, ne? So die Cloud gegen den eigenen Server, also so on-premise, auch ein Thema für Unternehmen. Wenn wir schon bei Unternehmen sind und Umstellungen und so weiter, da hattest du jetzt kürzlich eine Frage bekommen von einem Handwerker, glaube ich, richtig?
Ja, genau. Es war in einem Gespräch gewesen. Also man weiß ja, ich fange jetzt nicht an, groß und laut zu erklären, Premise, Sicherheit, alles in einem Ding. Gewisse Dinge sollten natürlich in-house bleiben. Da musst du aber immer noch auch noch unterscheiden, inwieweit sie in-house bleiben müssen oder auch tatsächlich laut Datenschutz nicht. Ich bin kein Datenschutzbeauftragter, kein Rechtsanwalt. Ne? Da muss man sich für jemanden suchen. Wir haben da Partner für, die uns da unterstützen, wo wir die richtigen Fragen adressieren, um auch eine fachlich korrekte Antwort zu bekommen. Aber letztendlich ging es darum, es war ein Kennenlerngespräch und wir sind dann da in den Keller des Gebäudes gegangen. Da ist ein Server im Anschaffungswert vom letzten Jahr von 15.000 Euro plus Einrichtung, Strom, Wartung und, komplette im Schrank, gekühlt, Netzwerkverkabelung, so wie man es kennt aus Krankenhäusern. Und der Kunde ist damals auf mich zugekommen mit der Fragestellung einfach immer, muss das? Tut das jetzt hier so Not? Ne? Man muss ja auch alle paar Jahre mal die Hardware, die ist ja im Dauerbetrieb verständlicherweise, austauschen. Ne? muss man ja irgendwie mal gucken, kostet dann auch wieder 10 Mille oder irgendwas, plus minus. Das ist natürlich ein Geschäftsmodell, was früher IT-Systemhäuser ganz stark betrieben haben und wo die ganz gut mit groß geworden sind. Jetzt werden aber ja durch diese ganzen Cloud-Geschichten auch Teile, nicht jeder Kunde, wie gesagt, werden auch einige Unternehmen sagen, hör mal, der riesengroße Server ist völlig obsolet für uns geworden. Ja, da brechen auch vielen IT-Systemhäusern quasi Stück für Stück diese Kunden weg, weil ein IT-Systemhaus verdient nichts daran, wenn sie dir ein Telefon für 5 Euro mehr verkaufen und dir dann anschließen für 39 Euro. Ja, so ein Server hier mit 15.000, 25.000 Euro, da bleibt dann auch ein bisschen was hängen. Dann müssen ja auch Leute in Butter und Brot bezahlt werden am Ende des Tages. Deswegen sage ich ja gemeinerweise immer, irgendwann werden Stück für Stück IT-Systemhäuser obsolet. In diesen großen Stilen, wozu sie niemals obsolet werden, ist natürlich, wenn man jetzt hier Mitarbeiter hat und man stellt die Technik dahin, aufbauen, einstellen, einrichten, vorbereiten, Firewall, Antivirus, Sicherheit und das ganze blub, blub, blub. Ich meine damit, obsolet werden sie nur auf der Server-Variante. Außer jetzt ein Großkonzern oder
Kranken. Ja, außer sie richten halt irgendein Unternehmen ein, was sich einen Server aufbaut, ja, um eine Cloud darzustellen. So. Ja,
also, aber genau, da war die Frage. Jetzt, der Server ist jetzt irgendwie 4-5 Jahre alt, jetzt müsste mal wieder ein Update gefahren werden und das Angebot hat dann irgendwie für Graus gesorgt. Und was habe ich am Ende des Tages gemacht? Wir standen im Keller unten und die Frage war eine allgemeine Frage gewesen. Die Frage, die ich dann gestellt habe, dem Unternehmer, habe ich gesagt, hör mal, wie viel Sicherheitsexperten hast du denn hier?
Genau. Fiese Frage.
Ja, wie? Sicherheitsexperten. Ja, sag ich, wenn jetzt von außen, nicht im Gebäude, jemand versucht, den Server zu hacken und der schlägt um 3 Uhr nachts Alarm und versucht, sich selbstständig dicht zu machen, aber da müsste jetzt ein Mensch intervenieren. Ja, die von dem IT-System aus, die schlafen. Verständlicherweise. 3 Uhr nachts ist da keiner im Notdienst. Ne? Ist ja nicht wie, wenn jetzt die Toilette überläuft oder sowas. Ne?
Naja.
Die nächste Frage, die ich gestellt habe, der Server steht da unten im Keller. Was ist, wenn hier ein Rohrbruch ist? Wie sieht das die Gebäudeversicherung? Da ist ja das ganze Leben drin des Unternehmens, das Gehirn sozusagen. Wenn der Strom ausfällt, ist eine USV da. Gar keine Frage. Ne? Und sage ich, wenn ich hier einbreche im Gewerbegebiet, jetzt mal böse gesprochen, ja, und ich habe ein bisschen Zeit, dann kann ich mir das hier aufschrauben und das ja quasi mitnehmen. Weil so ein kleines Schloss, was da immer vorhängt in diesem Glaskasten.
Das beißt du durch, ja.
Das ist ja wie so ein Schloss vom Briefkasten. Ja. Einmal bohren ist das auf.
Ja, da stand er da, oder?
Ja, das waren erstmal so, ja? Also am Ende des Tages haben wir eine Milchmädchenrechnung aufgemacht. Ich sage bewusst Milchmädchen, weil sie nicht völlig korrekt auf Punkt, Komma, Strich war. Sie war grob überschlagen. Was kostet der neue Server monatlich mit Versicherung, mit Strom, mit Einrichtung? Alles auf Monat runtergebrochen und dann eben ein Gegenangebot von der Software, die da drauf lief für die Cloud-Variante. Die Anschaffung, auch der Cloud, die muss ja auch installiert, vorbereitet werden im Rechenzentrum und. Am Ende des Tages kam raus, dass die Cloud jetzt zum Start im ersten Jahr natürlich teurer ist. Ja, mag man kaum glauben, aber war ein paar 10 Euro teurer. Aber am Ende des Tages wird sie ab dem zweiten Jahr günstiger. Ne? Die Backup-Strategie ändert sich. Und viele Dinge ändern sich tatsächlich, weil da unten muss man dann ja, da hing dann noch so eine Festplatte, die muss man dann natürlich auch irgendwie dann wieder in ihren Schließfach bringen und alles. Viele kleine Dinge ändern sich. Derjenige Mitarbeiter behält ja seine Software, womit er arbeitet, schon. Er meldet sich dann nur eben an einem Server über eine Tunnelverbindung an einem Rechenzentrum an.
Ja, genau.
Ne? Und die Internetverbindung war auch gut. Also das waren so Fragen, die man sich gestellt hat. Das läuft. Das Ding würde auch noch die nächsten 10 Jahre laufen. Aber wie gesagt, Sicherheitsupdates, Pflege, Wartung. Ja, das ist natürlich das, wo dann auch einer vom IT-Systemhaus kommen muss und das eben fertig machen muss.
Ja klar, logisch. Was ja
auch legitim und völlig in Ordnung ist. Ne? Und allein schon habe ich gesagt, wenn jetzt hier ein neuer Mitarbeiter kommt, du hast ja auch eine gewisse Fluktuation. Was passiert denn dann? Ja, dann ruft man da an, dann machen die das über Fernwartung, richten einen ein, geben einem Bescheid und dann kommt einer vorbei und richtet dann den Computerarbeitsplatz ein.
Oh je.
Ja, ist ja auch
yay. Legitim. Ja,
ist alles bis hier noch in Ordnung. Ja? Weil der Chef und die Handwerker als Beispiel, die müssen raus, damit verdienen die ihr Geld und nicht mit der Einrichtung von ihnen im Computer.
Na klar.
Ne? Das können die gar nicht so günstig machen am Ende des Tages mit dem eigenen kalkulatorischen Lohn. Aber der Kunde hatte eine Offerte für Office 365.
Tja.
Ja, und dann hab ich mich bei mir in unsere Office-Konsole eingeloggt. Ja, ja, wir haben auch Office. Zwecken. Und habe gesagt, hier, Benutzer plus Name, E-Mail-Adresse, Passwort vergeben. So,
fertig.
Und jetzt nehmen wir uns einen Computer vor.
Genau.
Ja, wie? So?
Ja, so ja, einfach ist das.
Ne, es war jetzt nicht genau identisch, aber so kann es gehen. Ne? Skalierbarkeit. Das waren dann so drei
Punkte. Ja, und es muss halt auch von irgendjemandem machbar sein, der im Unternehmen ist. Ich meine, überleg mal die Kosten, die du einsparst, wenn du nicht jedes Mal jemanden anrufen musst. Ich weiß noch, ich habe damals vor 1, 2, 3, 5 Jahren mal bei einem Headhunting-Unternehmen gearbeitet. Und da war es genau das Ding, wenn wir Probleme mit der Datenbank hatten oder jegliche Probleme mit den Computern, hatte ich so eine Notfalltelefonnummer. Da kostete die Minute mit dem Systemmenschen dort irgendwie, keine Ahnung, 15 Euro oder so. Das war richtig teuer, ja. Und natürlich sagt er, warte mal, ich guck mal eben nach. Und dann hängst du da 5 Minuten drin, ne? Dann macht er in der Viertelstunde irgendwie 100, 200 Euro mit dir.
Ja, aber
einfache Dinger, ne? So, man muss halt irgendwie, da schauen wir ja auch immer drauf, wenn wir ins Unternehmen gehen, dass du so interne Champions hast, die
das
Technologie
soll leicht, ja da bleiben.
Ja, die Technologie leicht verstehen, ja, die das auch, die auch Probleme intern lösen können, weil du halt einfach kostenminimierend arbeiten musst, ja. Am Ende schaut jeder auf die Patte, die er am Ende des Monats in der Hand hat, ja, und da will ich natürlich als Unternehmensführung irgendwie nicht sehen, dass meine Mitarbeiter alle naselang wegen jeder ausgefallenen Maus irgendwie eine Systemtechniker anrufen. Das kannst du ja irgendwann auch nicht mehr kontrollieren an einer bestimmten Größe, ja. So, und willst du es deinen Mitarbeitern in Rechnung stellen, dass dann wieder Rechnungswesensaufwand, ja. Das heißt, du hast da so einen laufenden Posten, Systemhaus, der wegen jedem Pipapo irgendwie angerufen wird, ja, der natürlich immer kommen muss. Das ist so der große Aufwand, ja. Und dann irgendwie die Stacks in die Server raus und rein und neu und dies und jenes. Und wenn wir schon bei Sicherheit sind, lass uns doch mal über Stackfield reden.
Eine Sekunde noch. Also,
er unterbricht meine Überleitung, wie gemein.
Also, wie gesagt, IT-Systemhäuser werden nie komplett aussterben. Ja, aber es wird sich zumindest, denke ich, zukünftig was...
Ich glaube, die gehen. André, ich bin da komplett kontra. Ich glaube, die gehen.
Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, es wird sich auslagern, weil große Konzerne haben natürlich ihre eigenen Abteilungen oder haben das outgesourced. Es wird immer Großkunden geben, die das irgendwie unterstützungstechnisch brauchen. Aber wenn ich jetzt so von einem Betrieb, so einem kleinen bis mittelständischen ausgehe, ne, das ist ja auch kein Enterprise-Kunde. Ne? Da verdient man dann einmalig an einem Server und dann nicht mehr. Es ist natürlich so, dass gewisse Gruppen, ich sag mal Medizin und Recht und ne, solche Dinge, Premise-Lösung, gar kein Thema. Ne? Wer sich das leisten kann, wer darauf vertraut, wer sagt, ich lege meine Daten nirgendwo anders rein, völlig in Ordnung. Ne? Muss man natürlich immer von Fall zu Fall betrachten. Aber wie gesagt, ich habe die Fragen gestellt bekommen, ich habe die Gegenfragen gestellt und ich muss ganz klar sagen, ich denke, da wird sich auch noch ein Wandel tun. Und jetzt
absolut. Was ich glaube, ist, dass es irgendeinen Riesendienst geben wird, wie Google, Amazon, sonst irgendwas, der das komplett in die Hand nimmt, weil die ganzen kleinen, die ganzen kleinen Systemhäuser, ich glaube, die gehen. Also die Entwicklung unserer digitalen Gesellschaft, die zeigt auf, dass solche kleinen Sachen gehen. Ja, es wird irgendeinen geben, der das komplett in die Hand nimmt. Das ist meine Position. Schauen wir mal, wer in 10 Jahren dann die Recht gehabt hat.
Okay.
So, wollen wir noch kurz über Stackfield reden oder hast du keinen Bock mehr?
Weißt du was? Ich glaube, wir quatschen jetzt schon seit Ewigkeiten. Lass uns das mit in den nächsten Quertalk reinnehmen.
Nehmen wir mit rein. Super. Stackfield, unsere Lösung für die Aufgabenverwaltung, das bessere Asana, schieben wir in den April. So, dann bleibt uns nur noch die Leute einzuladen auf die PPC 04, wo man mit uns den ganzen Tag... 2 Tage genau über solche Themen sprechen kann, wie wir es hier in meinem Quertalk machen.
Ja, dazu haben wir wieder, ich muss zugeben, die PPC04-Seite, da sind jetzt nur die Speaker drauf, wie wir sie schon seit einem halben Jahr, glaube ich, haben. Da wird sich einiges ändern. Ich hatte jetzt Gespräche mit Carla gehabt und wir sind jetzt genau bei der Location-Findung und Location-Bereitstellung. Dann ändert sich die Website, jetzt kommen Stück für Stück die Themen drauf, damit man auch weiß, hey, worüber spricht derjenige überhaupt? Wir werden sicherlich zwei Locations haben. Eine große für die Keynotes, da ist der ganze Tag proppe vollgepackt, und eine kleinere, viel intimere Location eben für die Workshops. Da werden ja immer zwei bis drei parallel sein und ein Raum eben, wo man sich trifft und wo man isst und eben auch Netzwerk am Ende des Tages. Und ich habe nochmal mit allen Speakern gesprochen, die auf der Webseite stehen, und wie geil nochmal, die sind auch alle noch mit dabei.
Naja, natürlich. Super. Komm mit.
Ich finde das total klasse, wie die Leute da auch hinterstehen und mit Herzblut und Tun und machen. Jetzt liegt es an uns, die Webseite mit Infos zu füllen, für alle, die sich noch unschlüssig sind, ob sie ein Ticket haben wollen oder nicht. Am Ende werde ich da natürlich noch einiges in den nächsten Quertalks zu sagen, wenn wir die Seite auch aktualisiert haben. Bitte entschuldigt, wir kriegen leider Gottes unser Fehler. Einige E-Mails, hey, wann ist denn die Location fix? Ich würde gerne ein Hotel buchen. Kann ich völlig verstehen. Wir geben aber auch auf der Webseite Hotels, die so möglichst in der Mitte der beiden Locations liegen werden, dann schon mit an die Hand, und damit man da nicht lange auf der Suche gehen muss und da schon mal zumindest von der Location her einen hat. Wenn es preistechnisch nicht passt, muss man natürlich umgucken, oder wenn es voll ist. Aber wir gucken, dass wir alle schön pickepacke voll auf die Website packen, Stück für Stück. Gibt uns da bitte noch ein bisschen Zeit zu. Ja, wir sind hart dran.
Hart dran. Super. Dann haben wir heute 91,67% unserer Aufgaben erledigt. Den Stackfield verschieben wir in den April. André, ich habe heute nichts mehr.
Ich auch nicht. Vielen Dank, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, fürs Zuhören. War ein längerer Quertalk. Aber ja, dafür haben wir ihn, und dafür kann man zur Not auch den Pausenknopf drücken.
So ist das. Oder doppelte Geschwindigkeit.
Genau. Speed Reading. Ja, ich habe keine Ahnung. Ja. Enrico, komm, kurz und knackig, wir beide sind
raus.